Flugmodus, Handy auf Flugmodus. Also, hallo.
Hallo.
Mein Name ist Roberto Guerra und ich bin Schauspieler.
Ich bin Christina Spitzley und ich bin Produzentin.
Und das hier ist unsere Podcast-Reality.
Ja, und heute haben wir eine tolle Frau zu uns eingeladen und ich bin sehr glücklich, dass sie diese Einladung angenommen hat. Sie ist Literaturwissenschaftlerin, Herausgeberin, Biografin, Autorin von Sachbüchern und auch von Krimis. Eine spannende Frau, eine Macherin. Roberto, wir haben Frauenpower pur hier heute am Mikro. Fühlst du dich bereit dafür?
Was ist denn das für eine Frage?
Welcome to the Labyrinth of Love.
Ja, wir haben ja heute eine Gästin bei uns, eine Frau, die aus derselben Stadt kommt wie ich, nämlich aus St. Gallen. Und wie ich erfahren habe, das
wusste
ich.
Schwarze Power hier heute.
Schwarze Power, schwarze Power, schwarze Petra, genau. Das ist das Buch, was sie geschrieben hat und was ich gelesen habe. Aber sie hat auch Power, ja, genau. Und wir kennen uns ja, das habe ich aber von dir erfahren, Isabel. wir kennen uns ja aus einem Vorsprechen im Theater, am St. Galler Stadttheater damals, also vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und wir haben beide da vorgesprochen für die Welle. Mhm. Wa? Genau. Mhm. Hallo Isabel.
Hallo.
Hi, schön,
Isabel,
dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und wie schön, dich wiederzusehen und dich neu zu sehen.
Ja, danke. Ich freue mich, dich kennenzulernen heute, Isabel.
Du stellst sie jetzt kurz vor, oder?
Wenn ich
würde
darf.
Ich sagen.
Das ist immer das Spannendste. Ich lausche.
Was hat sie rausgefunden?
Ja, also um nochmal den vollständigen Namen zu nennen. Wir haben heute hier Dr. Isabel Rohner, geboren, wie wir gerade schon gehört haben, in St. Gallen. Heute lebst du in Berlin, Isabel?
Sehr gerne, ja, seit 10 Jahren.
Seit 10 Jahren, mhm. Wie schön. Freut mich als Berlinerin natürlich immer besonders.
Oh, du bist eine von den 2 Echten?
Nicht ganz echt.
Auch nicht ganz.
Ah, okay. Ich war 4, als ich nach Berlin kam. Ah. Aber also ich bin Berlinerin mit Leib und Seele.
Ja, dann suche ich weiter nach den 2 Echten.
Ja, mit den Echten ist schwierig, das stimmt. Du bist Literaturwissenschaftlerin, Biografin, Autorin, Herausgeberin, Podcasterin. Eine Macherin, würde ich mal sagen. Und jetzt werde ich das so ein bisschen genauer erklären. Du hast studiert Germanistik, Philosophie und Romanistik in Zürich und in Köln. Hattest Lehraufträge in Gießen und in Koblenz und hast dann promoviert in Gießen über die Werkrezeption von Hedwig Dohm.
Ja.
Und wenn ich es richtig weiß, hast du schon sehr früh in deiner Jugend politische Erfahrungen gemacht, indem du nämlich den Kampf um das kantonale Frauenstimmrecht in Appenzell sehr hautnah miterlebt hast und dich das auch bis heute in deiner Arbeit geprägt hat.
Ja, ich sage immer, das ist meine früheste politische Erfahrung und Erinnerung auch. Ich war 10, als es so richtig losging in Appenzell. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die Schweiz war ja ein bisschen langsam,
ein bisschen sehr,
wenn es
oder?
So um die Entdeckung der Demokratie ging. Die Schweiz sagt das zwar immer sehr gerne, sie wäre eine der ältesten Demokratien, aber das ist Quatsch. De facto kann man ja nicht von der Demokratie sprechen, wenn die Hälfte der Bevölkerung die Frauen nicht wählen dürfen. Und das war in der Schweiz erst 1971 auf Bundesebene dann der Fall. Aber auch die Schweiz ist ja föderal aufgebaut wie Deutschland. Und Bundesrecht heißt nicht, dass es automatisch auch kantonales Recht ist. Das heißt, die meisten Kantone haben das natürlich umgesetzt und dann den Frauen auch auf Kantonsebene das Stimm- und Wahlrecht gegeben, aber nicht alle. Da sind wir dann so ein bisschen bei Asterix und Obelix. Ne? So kleiner Kanton oder 2 Halbkantone, Appenzell, haben sich gewehrt und Appenzell Innerrhoden tatsächlich bis 1991.
What?
Da konnten die Frauen zum ersten Mal kantonal wählen. Dieser Kampf ging halt 89 los, da war ich 10 Jahre alt und kann mich da gut erinnern.
Ja.
Wie
oh mein Gott,
eine Frau ist ja aufgestanden ist und gesagt hat.
Sehr Rona, auch nicht verwandt mit dir, richtig?
Du weißt wirklich alles, ich bin sehr beeindruckt.
Das erinnert mich an Angelika Domröse, mit der ich mal gearbeitet habe. Und die hat dann bei mir immer gesagt, ich sehe die Schweizer Berge in dir. Ich sehe die Schweizer Berge. Du bist so langsam.
What?
Ja, hat sie damals immer gesagt. Ja, die Schweizer sind halt, ja, ich meine, das Klischee der Schweizer ist, dass sie ja sehr, sehr langsam sind.
Bei dir zu sagen, so langsam?
Nein, naja, für deutsche Verhältnisse war ich damals, ich meine, ich habe mich jetzt in diesen 30 Jahren, wo ich in Deutschland lebe, ja auch angepasst am Rhythmus. Aber ja, am Anfang,
die Langsamkeit. Gilt nicht für den Osten. Also ich komme ja aus dem Osten.
Ne? Ja, wir auch.
Was in Deutschland interessant ist, wenn man dann sagt, genau, ich komme auch aus dem Osten.
Genau.
Ich komme aus der Ostschweiz. Wir sind doch flotter. Ne?
Ja, so ist es so? Sind die Ostschweizer
selbstverständlich?
Sagt man auch so.
Ja.
Aber mach mal weiter.
Ich mache gerne weiter, weil während des Studiums hast du Hedwig Dohm entdeckt. Eine deutsche Schriftstellerin und Feministin, schon in ihrer Zeit. Und ich glaube, sie hat dich sehr fasziniert von Anfang an, wenn ich das so ein bisschen herausgelesen habe aus dem, was ich gelesen habe. Und leider wurde sie ist 1831, glaube ich, geboren und 1919 dann gestorben. Und nach ihrem Tod wurde sie ein bisschen vergessen. Mhm. Und du hast sie wieder hervorgeholt und gibst seit 206 zusammen mit der Historikerin 206.
Vor Christus. Vor Christus, bitte.
Vor Christina. Wenn schon, dann vor Christina. Mit der Historikerin Nicola Müller die erste kommentierte Gesamtausgabe von Hedwig Dohms Schriften heraus, nämlich zu ihrem 175. Geburtstag.
Ja, das ist ein Lebensprojekt tatsächlich. Hedwig Dohm war in Deutschland die erste, die bereits 1873 die völlige rechtliche, soziale und ökonomische Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert hat. Das in einer Zeit, wo die Frauenbewegung gerade mal gestorben war. Mhm. Wir hatten eine Revolution 1848, wo auch Frauen mitgekämpft haben. Die Revolution ging schief und der Staat tat wirklich alles, um diese furchtbaren, aufmüpfigen Frauen in ihre Kerker zurückzuschieben und hat politisches Agitieren, politische Aktivitäten von Frauen gesetzlich unterbunden. Mhm. Und dadurch sind viele Feministinnen dann haben Deutschland verlassen. Mhm. Also damals noch eine Staatenbund. Und da war wirklich über Jahrzehnte einfach nichts. Also die damaligen Frauenvereine, die sich dann langsam wieder bildeten, die hatten so den Fokus, Bildung für Frauen zu verbessern oder zu fordern, dass einige wenige Berufe für Frauen geöffnet werden sollten, damit sie schlicht nicht verhungern mussten, wenn sie keinen Versorger
haben. Darf ich kurz fragen, gab es denn ein Land, wo das besser war? Also weil Sie sagen, Sie haben Deutschland, also weil du gesagt hast, Sie haben Deutschland verlassen, gab es denn ein Land, wo Sie hier
Viele Revolutionäre in der 1848er Revolution sind tatsächlich nach Amerika gegangen und haben dort die Demokratie mit aufgebaut. Okay. Und da gab es mehrere Bundesstaaten, die dann schon im 19. Jahrhundert das Frauenstimm- und Wahlrecht hatten.
Okay.
Ja.
Okay.
Mhm. Ja.
Also eine spannende Frau habe ich bei dem, was ich alles so in der Recherche über dich festgestellt habe, eine sehr spannende Frau. Ich habe sie vorher noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich werde mich auch mal ein bisschen mehr um sie kümmern, weil ich das wirklich sehr interessant finde. Du hast weitere Sachbücher geschrieben, so zum Beispiel 50 Jahre Frauenstimmrecht.
Yes.
Und 100 Jahre Frauenwahlrecht, richtig?
Ja, hervorragend.
Und machst seit 2020 auch einen Podcast zusammen mit Regula Stempfli, richtig ausgesprochen. Und zwar die Podcastin Der feministische Wochenrückblick.
Yes, mit viel Freude.
Mhm. So wie wir auch mit viel Freude unseren Podcast machen.
Mit viel Freude, mit viel Leidenschaft. Und
neben den Sachbüchern hast du angefangen, 2019 Krimis zu schreiben, was ich sehr spannend finde nach dem Ganzen, was du vorher gemacht hast. Und zwar nennst du es feministische Kicherkrimis.
Ja.
Und meine Frage jetzt gleich, wieso Krimis?
Auch da war Hedwig Dohm ehrlich gesagt mein Vorbild. Also Hedwig Dohm, eine Autorin, die in allen Genres zu Hause war. Natürlich in politischen Texten, weil irgendwo musste sie ja das, die Rechte für Frauen fordern. Aber sie hat auch Romane geschrieben, Theaterstücke und das immer mit viel Humor. Das hat mich schon geprägt. Und dann kommt noch dazu, ich habe mit Krimis angefangen, als ich sehr wissenschaftlich gearbeitet habe und irgendwann so das Gefühl hatte, ich habe jetzt einen Knoten im Hirn. Mhm. Entweder ich mache Sport oder ich schreibe ein anderes Genre.
Ah, das ist interessant.
Und ich habe mich dann gegen den Sport und für das andere Genre entschieden. Ja, und so tatsächlich Krimis. Geschrieben habe ich immer schon. Ich habe immer schon Geschichten mir ausgedacht und hatte da, also das war immer schon mein Hobby. Aber dass daraus eine Krimireihe wird, die, wofür sich ein Verlag entscheidet und sich inzwischen eine kleine Leserinnen-Leser-Community gefunden hat, um die Abenteuer meiner misanthropischen Protagonistin. Damit habe ich gar nicht gerechnet und es ist ein Riesengeschenk.
Ich habe ja das Glück gehabt, die Schwarze Petra zu lesen. Und da gibt's zum Beispiel eine Szene, da kommt die Autorin, also die Protagonistin dieser Krimi-Reihe auch, die heißt ja Lynn Regel.
Regel?
Regel, ja. Genau, mein Schweizerdeutsch ist inzwischen auch sehr fragwürdig geworden. Lynn Regel. Und die kommt
eben... Als Deutsch würde man sagen Lynn Kegel, oder?
Ja, 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 genau. So, okay, also sie wohnt ja auch schon lange in Deutschland und alle nennen sie auch Kegel, nur so.
Aber
ihr
eigentlich ist es, genau, es ist Regel.
Gibt sich die Mühe.
So, Regel. Und Regel. Regel, Lynn Regel. Und die kommt an die Festung nach Wien.
Ein Theater.
Ein Theater,
was mit dem Burgtheater natürlich
was mit dem Burgtheater nichts zu tun hat. Das wird im Buch als Festung beschrieben, was ja das Burgtheater auch ist. Und sie kommt dann dahin und sieht an dem Abend, wenn als ihr Theaterstück da uraufgeführt werden sollte, sieht sie dann auf einem Banner, der die Aufführung ankündigen soll, ihren Namen falsch geschrieben. Und zwar ist es dann so, dass aus Lynn Regel wurde Lino Kegel. Also aus einer Schweizer Frau oder mit Schweizer Vorwurzeln einer Frau wurde dann eben ein rumänisch-deutscher Mann draus gemacht. Und jetzt wollte ich dich eben fragen, also was ich unglaublich fand, also eine Katastrophe sondergleichen, so sind es eben genau solche Erlebnisse, die dich zu einer überzeugten Feministin machen? Sind es genau solche Dinge?
Ja und nein, ich finde die Frage hochspannend und ich müsste jetzt wirklich richtig darüber nachdenken. Also natürlich, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf Frauen anders guckt wie auf Männer. Und wir leben schon auch in einer Gesellschaft, wo Texte, Stücke in diesem Fall oder eben auch Bücher stärker verkauft werden, schneller einen Verlag bekommen, aber auch stärker rezipiert werden von der Presse, wenn da eben kein weiblicher Autorinnennamen draufsteht. Das hat die Uni Rostock, das dortige Medieninstitut, in einer sehr aufwendigen Studie auch erforscht. Das hat die Uni Zürich sich angeguckt, ne, wie wird mit Frauen umgegangen, medial. Also da sieht man ein Ungleichgewicht. Und so ist es auch bei diesem fiktiven Fall in der Schwarzen Petra.
Ja, das ist so krass. Aber darf ich dich fragen zum Beispiel, weil das habe ich wahrscheinlich aus meiner männlichen Perspektive nicht begriffen, warum? Also warum sollte es denn so sein? Also weiß, keine Ahnung. Also wenn man jetzt sagt, eine Frau bekommt keinen Job als Hauptmanagerin der BMW oder so von BMW, dann kann ich mir vorstellen, dass da dann so Mechanismen kommen, so ja, eine Frau kann ja nicht 5000 Mitarbeiter leiten oder so, sie hat die Kraft nicht, schlimm genug. Aber jetzt gerade beim Schreiben als Autorin, eine Autorin, also das Schreiben, ist das denn, also warum ist es denn dort, selbst dort so, dass man, oder dass die Gesellschaft oder wer auch immer, die Verlage oder so, dem Mann mehr zutrauen als einer Frau?
Ja, das hat natürlich mit Geschichte zu tun. Ne? Also eine Gesellschaft ist ja nicht, wir wachen am Morgen auf und alles ist neu und wir sind nicht gewachsen aus etwas, was vor uns war. Also selbstverständlich war es was lange so, dass Frauen ausgeschlossen waren aus der Kulturproduktion. Ne? Mhm. Und inzwischen gibt es fast mehr Autorinnen als Autoren. Mhm. Und von daher ist deine Frage herausragend. Du gehst hier wirklich in die Wunde rein.
Gut.
Ne? Also, ich hatte und es ist drum so wichtig, einfach zu gucken, wie empfinden wir etwas? Wie empfinden wir es auch als ungerecht? Also es ist objektiv ja auch ungerecht.
Total.
Und, ja. Aber dann halt zu gucken, wie sehen denn die Zahlen aus? Mhm. Und das ist wirklich, also ich habe diese Arbeit der Uni Rostock damals, die ist jetzt 3 Jahre alt, wirklich mit vielen Entsetzen auch gelesen. Ne? Die sagt, wir gucken jetzt mal drauf, wer bespricht Bücher in Feuilleton, in Zeitung, in Zeitschrift und stellt fest, okay, es sind zu 2/3 Männer. Mhm. Und welche Bücher rezensieren jetzt diese Männer und welche rezensieren die Frauen? Und dann kommt eben raus, die männlichen Kritiker, die in Überzahl sind, rezensieren ungleich häufiger Bücher von Männern als von Frauen. Bei den Kritikerinnen ist es ausgeglichener. Die gucken sich Bücher von Frauen an und Bücher von Männern. Ganz heftig die Zahl bei den Krimis.
Ah ja.
Ja. Kritiker, männliche Kritiker schreiben zu 82% über Krimis von Männern. 82%! Wow. Da bleibt nicht mehr viel übrig.
Nee, ist das ja Wahnsinn.
Beim Sachbuch übrigens auch so.
Ja, genau. Also das wollte ich fragen. Aber liegt es auch ein bisschen daran, dass Verleger es auch mehr gibt als Verlegerinnen? Oder ist es nicht so, dass man so auch schlechten Verlag bekommt als
das
Frau?
Das würde ich tatsächlich...
Oder ist das nicht so? Da habe ich keinen Überblick.
Heute sagen, ist eher in Richtung ausgeglichen.
Ah, okay.
Aber natürlich entscheidest du dich als Verlegerin oder Verleger für das, was du eher verkaufen kannst. Für einen Verkauf ist Öffentlichkeit wichtig. Jetzt hat
und
die, diese Studie auch noch rausgefunden.
Der Schleife von eben, ja.
Bücher von Männern werden nicht nur häufiger rezensiert, sie werden auch mit mehr Umfang rezensiert. Sie kriegen mehr Raum. Und das ist wirklich, wirklich natürlich schrecklich. Und ich muss da jetzt meinen Verlag, ehrlich gesagt, mal loben. Also sowohl meinen Schweizer Verlag, den Limmert Verlag, als auch meinen deutschen Verlag, den Helmer Verlag. Mhm. Helmer Verlag ist der inzwischen älteste Verlag von Frauen für Frauen. Also ein feministischer Verlag. Die verlegen auch Bücher von Autoren. Aber der Fokus ist eben, schon Autorinnen zu fördern. Und natürlich ist das eben ein unabhängiger Verlag. Also und die Verlagsstrukturen sind ja auch sehr inzwischen sehr geprägt von größeren, zum Teil auch internationalen Konzernen. Und da siehst du dann eben schon.
Aber ist es manchmal, also ich habe so jetzt gleich so 2 Fragen diesbezüglich. So eine Frage, erstmal eine, ja sowieso mehr, aber also eine Frage ist erstmal, aber ich die beide sind interessant, aber die erste ist, die mir jetzt gerade so spontan kommt. Kann es sein, dass es so ist, dass, ich habe ja zum Beispiel in meinem Leben Männer ja eigentlich nie verstanden. So, also für mich waren Männer nur sexuell interessant, aber ansonsten fand ich sie eher langweilig. So, ja? Also weil ich die Welt, in der sie sich bewegten, nicht wirklich verstanden habe. Mhm. So, also es war eher so, dass also normale Gespräche, wenn es nicht um Sex ging, habe ich eher gedacht so, kann das bitte beendet werden? So. Das war mit Frauen anders, so, ja? So, und jetzt
ich glaube auch, Männer so sind, wenn ich so ein bisschen eine These raushauen dürfte, eher uniformer als Frauen.
Mhm.
Frauen gesteht Themen, man so inzwischen mehr Diversität zu.
Ja.
Frauen haben natürlich auch sehr für ihre Diversität gekämpft. Also man denkt nur an Regelungen, die uns verboten haben, Hosen zu tragen und Fahrrad zu fahren. Mhm, ne? Also da gibt es einfach eine stärkere Bewegung hin zu Unterschiedlichkeit.
Und
Männer entdecken das gerade, glaube ich.
Ja, total. Das sehe ich eben auch so.
Gut.
Genau. Weil ich rede auch ein bisschen von meiner Vergangenheit, weil ich merke, ich bin auch gerade dabei, Männer auch ganz neu zu entdecken und finde schon, dass da auch ganz
auch
faszinierende...
Sexuell.
Sexuell habe ich sie ja ziemlich gut entdeckt, so. Deswegen bin ich jetzt immer in einem Alter, wo ich glaube, genug Erfahrung diesbezüglich habe. Ich möchte Sie jetzt vorwiegend als...
Du möchtest jetzt auch mit Ihnen reden
können. Genau, ich möchte mit Ihnen auch reden können. Das andere habe ich zu Genüge gelebt. Also nicht, dass ich das nicht will, aber ich bin ja jetzt in einer Beziehung. Aber das ist mal so was anderes.
Du redest dich im Kopf.
Ja, genau. Was ich nur sagen, weil ich wollte dann nochmal zurückkommen an diese Rezeptionen und so. Kann es denn sein, dass die es wirklich auch einfach nicht verstehen? Also das heißt, dass wenn sie sowas lesen, also von Autorinnen lesen, es für sie so ist, dass sie denken so, das ist eine Welt, die ich nicht verstehe, die mich nicht interessiert.
Also, ich muss jetzt natürlich sagen, sonst kriege ich nämlich nachher wieder ganz viele böse Briefe und Mails. Männer sind genauso vernunftbegabt wie Frauen. Und es gibt ganz großartige Männer, genauso wie es ganz großartige Frauen gibt.
Ja, ja.
Absolut. Also, wenn ich jetzt ein bisschen pointiere, möge man mir das nachsehen. Ich glaube, die meisten Männer interessieren sich kaum für Frauen und interessieren sich oder lesen kaum Bücher von Frauen. Und wenn ihr jetzt aufschreit, liebe Hörer, dann frage ich euch.
Dann möchte ich, dass ihr
zu eurem Nachttischchen geht und guckt, wie viele Bücher von Frauen da drauf liegen.
Ich habe nur Frauenbücher.
Und auch zählt, wie viele Bücher von Frauen ihr im letzten Jahr gekauft, gelesen, verschenkt habt. Leserinnen, auch dazu gibt es Zahlen und Erhebungen, das erspare ich euch jetzt, sind da tatsächlich ausgeglichener. Also wir Frauen haben natürlich von vornherein gelernt, Bücher von Männern zu lesen. Aha. In der Schule liest sie ja nur Bücher von Männern.
Ja.
Also das heißt, der Mann als schreibender Denkender, der ist uns sehr nah gebracht.
Mhm.
Ne?
Ja, klar.
Aber das gilt eben nicht für Jungs. Ja. Dadurch, dass es in der Schule kaum Autorinnen gibt, gibt es da auch eine Hemmschwelle. Dadurch, dass Experten bewusst männlich, ne? Stärker auftreten als Expertinnen, gibt es da eben in der Wahrnehmung von Jungs, jungen Männern, ein viel, viel stärkeres Ungleichgewicht. Und ich glaube, das wird kaum reflektiert. Mhm. Ich glaube aber, dass Männer, das kriege ich von meinen Lesern dann jeweils auch mit, ne, die meine Bücher lesen und totalen Spaß haben. Also Männer können Frauenbücher lesen und auch verstehen und auch Spaß haben.
Mhm. Also das heißt, es gibt Leser von deinen Krimis. Ja, das war so meine nächste Frage.
Auch die Podcastin hat viele Hörer.
Ja, schön. Ja. Also es tut sich
was. Oder es sind immer die Männer, die sich eher melden, ne? Per Mails oder in sozialen Medien. Das, vielleicht sind da die Frauen zurückhaltender. Ja.
Meinst du?
Nein.
Okay, das beruhigt mich jetzt.
Ja.
Nein, das war ironisch.
Ja.
Ich habe ich meine, wir haben jetzt fast die erste Folge fast beendet, oder? Wobei man über dieses Thema so viel, wir müssen eigentlich dich mal zu nochmal einladen und irgendwie, aber wir machen jetzt trotzdem weiter in der nächsten Folge, oder?
Ja,
mit Isabel.
Ja, absolut.
Und reden dann ein bisschen mehr auch über deine Autorenschaft.
Ja.
Oder?
Ja, Autorinnenschaft.
Autorinnenschaft. Dankeschön. Siehst du? Ich mache immer noch
immer
Fehler.
Noch Fehler.
Ja.
Ja, das machen wir. Ja.
Genau, oder? Ja. Dann reden wir nochmal in der nächsten Folge mit Isabel Rohner.
Welcome to the Labyrinth of Love.